1. Mai 2015. Ausgeschlagene Zähne, Gehirnerschütterung, innere Blutungen. 3 Schwerverletzte nach Neonazi-Angriff in Saalfeld. 7. Juni 2017. Nazi-Symbole auf jüdischem Friedhof in Gotha. 17. Mai 2022. Sieg-Heilrufe von Jugendlichen am Platz der Opfer des Faschismus in Rudolstadt. 16. Juni 2022. Razzia in Thüringer Neonazi-Szene. 7 Festnahmen. Unter den Tätern befinden sich häufig Jugendliche. Ein Podcast zum Thema, wie Kinder und Jugendliche in rechtsextreme Strukturen geraten. Von Pauline und Letizia. Willkommen zu unserem heutigen Beitrag. Ich bin Letizia.
Und ich bin Pauline.
Schlagzeilen wie diese, die wir gerade gehört haben, tauchen immer wieder in den Medien auf. Nicht selten hört man, dass gerade Jugendliche und junge Erwachsene an den Taten beteiligt sind. Wir haben uns gefragt, wie ein Einstieg in die rechtsextreme Szene überhaupt funktioniert und welche Rolle die Phase der Kindheit und Jugend dabei spielt. Schließlich entscheidet man sich ja nicht von heute auf morgen dazu, Nazi-Symbole auf einen jüdischen Friedhof zu schmieren.
Um das Ganze besser zu verstehen, haben wir mit Pascal gesprochen. Er selbst hat Erfahrungen mit rechtsextremen Strukturen in Thüringen gemacht und möchte heute seine Geschichte mit uns teilen. Den Namen haben wir geändert, da er zu seiner eigenen Sicherheit gerne anonym bleiben möchte.
Vielen Dank, dass du dich dazu bereit erklärt hast, über deine persönlichen Erfahrungen zu sprechen. Wir stellen dir jetzt mal ein paar Fragen. Wenn du irgendwas nicht beantworten möchtest, musst du das auch nicht. Sag uns dann einfach Bescheid und wir gehen zur anderen Frage über.
Okay, alles klar.
Wann hattest du die ersten Berührungspunkte mit rechten Aussagen oder Taten?
Na, da ich eher aus einer Kleinstadt in Thüringen komme, habe ich auf Dorffesten und so schon öfters mal rechte Aussagen gehört und Kommentare. Aber meistens waren die halt auf Witz verpackt und ich habe nie wirklich darüber nachgedacht. Das war irgendwie normal, über Ausländer zu lachen. Es waren ja auch selten welche da, deshalb fand ich das auch nicht so schlimm.
Und standest du im direkten Kontakt mit Menschen, die solche Aussagen machten?
Na schon. Als ich 16, 17 war, hatte ich einen sehr guten Freund, mit dem ich schon immer viel rumgehangen habe. Ich war mit ihm befreundet, weil wir zusammen in der Schule und halt im selben Dorf gewohnt haben. Hat auf Witze erzählt und halt auch über Ausländer und Schwule. Unter uns war der halt der Einzige, der sowas gesagt hat. Hatte neben unserer Freundesgruppe aus der Schule noch seine Freunde vom Fußball, also aus der Mannschaft, in der er gespielt hat. Die haben schon immer recht viel miteinander unternommen, normalerweise nur nach dem Training oder so. Irgendwann hat mein Kumpel aber auch in seiner Freizeit mit ein paar Jungs vom Fußball viel unternommen. Ich kannte die Jungs zwar, weil sich hier irgendwie alle ein bisschen kennen, aber ich hatte noch nie was mit denen gemacht. Irgendwann waren wir dann auf derselben Party eingeladen, wir haben ein bisschen zusammen getrunken. Ich fand die Jungs auch ganz nett. Und als mich mein Kumpel das nächste Mal gefragt hat, ob ich was mit der Gruppe unternehmen möchte, da war ich auch dabei. Wir haben dann öfters was zusammen getrunken, dort gespielt oder halt Fußball geguckt. Als ich mehr mit denen gemacht habe, habe ich gemerkt, dass ein paar von denen immer wieder Witze über Randgruppen gemacht haben. Zum Beispiel beim Fußball gucken immer einen Kommentar über schwarze Spieler abgegeben oder bei Asiaten immer die Augen mit den Fingern weit gezogen haben.
Und kannst du dich noch an konkrete Sachen erinnern, die da gesagt oder getan wurden?
Ja, denen sind immer wieder neue Sachen eingefallen. Wie ich vorhin schon gesagt habe, sind immer wieder Wörter wie Kanacke oder Zigeuner gefallen. Wenn wir beim Dönermann vorbeigefahren sind, wurde über Kanackenfraß gesagt. Wenn jemand nicht Deutsch gesprochen hat, haben die sich darüber aufgeregt, dass die Ausländer endlich mal Deutsch lernen sollen. Und jedes Mädchen mit dunklen Haaren und Augen wurde Aisha genannt. Das war richtig normal für die und alle haben drüber gelacht.
Hat sich dein Kumpel in dieser Zeit stark verändert? Und was denkst du sind die Gründe, warum er sich dieser Gruppe angeschlossen hat?
Naja, ich habe dann gemerkt, dass mein Kumpel auch noch mehr angefangen hat mit den dummen Sprüchen und es waren auch keine Witze mehr. Er ist auch immer voll drauf eingegangen, was die anderen gemacht haben. Und ich hatte das Gefühl, dass er sich in der Gruppe total verstellt, um gut anzukommen. Die haben ihm halt auch so ein Gemeinschaftsgefühl gegeben. Je mehr er dann seiner Mannschaft gemacht hat, desto weniger hat er dann mit unserer Gruppe aus der Schule gemacht.
Woran hast du gemerkt, dass es sich hier wirklich um rechtsextreme Strukturen handelt?
Ja, mit so 3 oder 4 aus der Mannschaft hat er dann immer mehr gemacht. Das waren aber auch immer die, von denen die meisten rassistischen Kommentare ausgingen. Bei dem Fußballspiel meinten die vorher immer, ja, die Türken könnten ruhig gefoult werden, weil die hätten eh ein paar Schläge verdient oder solche Sachen. Es ging auch immer um Gewalt. Ich weiß noch genau, auf einer Feier, als halt schon alle ziemlich besoffen waren, Und alle haben halt irgendwie die ganze Zeit schon Hitlergruß gemacht oder auch wieder viel rumgepöbelt. Es hat halt auch nicht wirklich mal was dazu gesagt. Es haben alle nur drüber gelacht. Als es dann später wurde und nicht mehr so viele da waren und noch ein paar andere dazu kamen, naja, die haben dann so Musik angemacht mit ziemlich grenzwertigen Texten. Das fand ich dann schon ziemlich rechtsrücksmäßig. Ich weiß noch genau, dass ich dann heim wollte, weil ich die Leute echt komisch fand. Ich fühlte mich nicht wohl und ich war auch ziemlich hart besoffen. Aber mein Kumpel wollte unbedingt bleiben. Am nächsten Tag meinte er dann zu mir, dass es noch echt cool war und ich hätte halt voll was verpasst. Ich habe ihn dann aber auch gefragt, wer die Leute waren. Ich fand die schon echt komisch. Meinte dann aber, dass die voll cool sind. Da habe ich dann auch wirklich bemerkt, dass wir uns voneinander entfernt haben. War halt in seiner Meinung sehr extrem und man konnte gar nicht mehr mit ihnen diskutieren. Er hatte halt nur noch beleidigt. Nach dem Wochenende haben wir auch in 2 Wochen gar keinen Kontakt mehr gehabt. Ich habe halt gehofft, dass er sich mal bei mir meldet, aber da kam nie wieder was. Hat dann immer nachmittags was mit den Jungs und Fußball gemacht, beziehungsweise auch mit den Rechtsrockhörern. Das habe ich dann aber auch nur deswegen mitbekommen, dass sie in der Stadt Leute angepöbelt haben, beziehungsweise sich dann am Wochenende aufs Maul gehauen haben. Endgültig vorbei war es dann bei uns, als ich dann von einer so dummen Aktion mitbekommen habe. Die hatten halt immer Stromkästen und Hauswände besprüht, meistens waren halt nur Graffiti. Es wurden dann auch teilweise auch Hakenkreuze, hier IB und in Rot-Weiß-Schwarz angesprüht. Ich habe dann von manchen gehört, das soll halt genau die Gruppe gewesen sein, mit denen mein Kumpel immer rumgehangen hat. Als ich den dann in der Schule darüber gefragt habe, meinte der nur, naja, ich soll mich doch nicht so anstellen, die haben doch recht.
Und das IB, war das auf die identitäre Bewegung bezogen?
Ja, ich denke schon. Jedenfalls habe ich da wieder gemerkt, dass wir uns komplett verändert haben. Oder halt er sich. Auf jeden Fall haben wir nicht mehr zusammengepasst. Es war, als hätten die Jungs, mit denen der rumhängt, seinen kompletten Charakter verändert. Und der war halt eine komplett andere Person. Wir haben dann auch in der Zeit nach dem Abschluss gar nichts mehr miteinander gemacht. Nach dem Abschluss bin ich ja auch aus Thüringen weggezogen. Aber von den anderen Freunden habe ich gehört, dass er immer noch mit den Leuten unterwegs ist.
Denkst du heute, dass du etwas hättest anders machen können, um zu verhindern, dass sein Kumpel sich dieser Gruppe anschließt?
Naja, um ehrlich zu sein, hätte man das am Anfang halt nicht so lustig nehmen sollen. Das war halt bei uns irgendwie normal, Ausländerwitze oder sowas zu hören. Aber ich konnte halt nicht absehen, dass da wirklich so extrem wird und auch Leute verprügelt oder so einen Scheiß macht. Ich glaube, ich hätte halt mehr machen können am Anfang, um ihn halt von der Gruppe zu distanzieren. Ich war halt noch jung und wusste nicht wie. Ich finde auch, dass die Schule oder die erwachsenen Leute oder irgendwer um ihn herum noch irgendwelche Anlaufstellen oder irgendwas hätten aufsuchen können, um den halt da zu unterstützen. Ich denke mal, die hatten auch Angst oder auch teilweise keinen Bock, weil die Jungs, mit denen er rumgehangen haben, waren schon ziemlich aggressiv. Da will man sich halt keine Feinde machen, wenn man ehrlich ist. Und jetzt, wo er einmal so tief drinsteckt und das Ganze, also ich denke, da glaubt es auch mittlerweile selbst, ist halt schwer, ihn da rauszuholen. Und die meisten haben sich halt einfach so von ihm distanziert. Das ist halt schade, aber ich glaube trotzdem, dass wenn er genug Unterstützung hat, könnte man das noch schaffen.
Ja, danke Pascal, dass du deine Geschichte mit uns geteilt hast.
Was wir gerade von Pascal gehört haben, sind zwar seine persönlichen Erfahrungen, aber so geschieht ein Einstieg in die Szene sehr häufig. Es gibt typische Abläufe, die bei Kindern und Jugendlichen immer wieder vorkommen. Die meisten Einstiegsursachen lassen sich im direkten Umfeld der Betroffenen wiederfinden. Falsche Klicken und Gruppenbildung in der Schule, Teilnahme in rechtsorganisierten Sportvereinen, die eigene Familie oder das rechte Milieu im Internet gehören zu den häufigsten Ursachen. Rechtsextreme Orientierungsmuster sind weder angeboren noch natürliche kulturelle Abwehrprozesse. Sie werden als soziale Konstruktionsprozesse der Lebensbedingungen und Herausforderungen einer Person gedeutet. Dabei ist es schwierig, von dem einen Rechtsextremismus zu sprechen. Der deutsche Rechtsextremismus ist keine einheitliche Ideologie, sondern es handelt sich um einen Zusammenschluss rechter Ideen, die sich zum Teil auch sehr stark unterscheiden. Im Mittelpunkt der rechten Argumentation steht allerdings immer die Idee des völkischen Nationalismus und der Gemeinschaft. Für Kinder und Jugendliche sind insbesondere Cliquen und Freundesgruppen eine sehr wichtige Sozialisationsinstanz. Cliquen bedienen bei Jugendlichen das Gefühl nach Kommunikation und auch Orientierung. Sie ermöglichen ihnen das Gefühl von Zugehörigkeit, Anerkennung und auch Bestätigung. Vor allem Jugendliche mit sehr geringem Selbstwertgefühl suchen dann Rückhalt über Cliquen. Und gerade rechtsextreme Gruppierungen vermitteln dann häufig, fälschlicherweise natürlich, das Gefühl von Zusammenhalt und auch Bruderschaft.
Und genau das wissen diese Gruppierungen ja auch. Sie wissen genau, worauf Jugendliche anspringen, und das nutzen sie aus. Insbesondere, dass sie sich noch auf dem Weg der eigenen Identitätsbildung befinden und somit leichter zu beeinflussen sind.
So ähnlich geschieht auch der Einstieg über Sportvereine, die von rechtsextremen Organisationen geführt werden. Häufig handelt es sich um Kampfsportvereine. Dort werden rechtsextreme Werte unter dem Vorwand des Sportes und der Selbstverteidigung an Jugendliche vermittelt. Viele Vereine richten sich gezielt an männliche Jugendliche und vermitteln Gewalt als eine Vorstellung von Stärke und Männlichkeit. Insbesondere Kinder und Jugendliche testen in der Phase der eigenen Identitätsbildung die gesellschaftlichen Grenzen aus und wollen sich selbst vor anderen beweisen. Dazu nutzen sie insbesondere Provokationen und Protestverhalten.
Jetzt, wo du es gerade sagst, fällt mir dazu ein Beispiel aus unserer direkten Umgebung ein. Im Erfurter Stadtteil Herrenberg gibt es Trainingsräume für Kampfsport. Die gehören einer rechtsextremen Partei an und diese setzt Sport für Propagandazwecke ein, um Kinder wehrhaft zu machen. Der zweite Vorsitzende der Partei sagte auch mal dazu, dass die Kinder so ihren Körper zur Selbstverteidigung stellen können, und außerdem wird auch das Geistige gefördert. Auf der Webseite der Partei werden die jungen Sportler dann mit dem Hitler-Zitat »Deutsche Jugend, flink wie Windhunde, zäh wie Leder und hart wie Kruppstahl« gefeiert.
Auch die eigene Familie kann für den Einstieg in die rechte Szene sorgen. Sind die Eltern oder Geschwister selbst Teil dieser Strukturen, ist es für die meisten Jugendlichen ein normaler Teil ihres Lebens und sie hinterfragen den auch nur selten. Die Familie ist das erste Umfeld, in das ein Kind hineingerät, und damit ist es auch das prägendste im Jugendalter. Die meisten Jugendlichen wollen ihre Eltern nicht enttäuschen und folgen daher allen ihren Erwartungen und Einstellungen.
Naja, es fällt einem zum anderen ja auch nicht leicht, den Kontakt zur eigenen Familie einfach abzubrechen. Und auch zu dem Thema fällt mir ein Dokumentarfilm ein, der heißt Kleine Germanen. Er handelt von Erziehung in der rechten Szene und wieso aus Kindern auch heute noch Nazis werden. Und für alle, die sich mit dem Thema näher beschäftigen wollen, kann ich die Doku echt empfehlen.
Eine weitere Einstiegsursache ist das Internet. In den letzten Jahren hat sich die Kommunikation von Jugendlichen immer mehr ins Internet verlagert. Viele rechtsextreme Gruppierungen sind im Internet sehr aktiv und suchen nach Verbündeten mit gleichen Einstellungen. Häufig publizieren sie dort Musik, Bilder oder Sprüche mit rechtsextremen Inhalten. Sie versuchen so, neue AnhängerInnen zu mobilisieren und GegnerInnen bloßzustellen. Oft arbeiten sie auch mit Fake News und versuchen, Ängste zu schüren. Kinder und Jugendliche können diese dann oft noch nicht von der Realität unterscheiden und glauben alles, was sie im Internet sehen. Wenn Kinder und Jugendliche dann erste Anzeichen zeigen, mit der Szene zu sympathisieren, stellt sich die Frage, ob und vor allem wie sie wieder von den rechtsextremen Strukturen distanziert werden können.
Ja, das ist eine sehr wichtige Frage. Man hört ja immer wieder von Präventionsarbeit an zum Beispiel Schulen und Sportvereinen, doch selten davon, wie Kinder und Jugendliche wieder distanziert werden können, wenn sie einmal mit den Strukturen sympathisieren. Trotzdem ist Distanzierungsarbeit mindestens genauso wichtig wie Präventions- oder Aussteigerarbeit. Unser Beitrag soll genau dort ansetzen. Wir wollen darauf aufmerksam machen, dass die Distanzierung von Kindern und Jugendlichen genau dann gelingt, wenn das Risiko, dass ein Kind oder Jugendlicher mit rechten Strukturen sympathisiert, festgestellt wird, und das am besten ziemlich früh. Zu diesem Thema haben wir mit Malte gesprochen. Er ist Mitarbeiter bei Distanz e.V. Dieser Verein betreibt aktive Distanzierungsarbeit für Kinder und Jugendliche. Sie setzen mit ihrer Arbeit also zwischen Prävention und Aussteigerarbeit an und arbeiten mit Kindern und Jugendlichen, die gefährdet sind, in die rechte Szene abzurutschen. Hallo Malte, wir haben in unserem Podcast jetzt schon echt viel über Distanzierungsarbeit gehört, aber was ist das eigentlich?
Also Distanzierungsarbeit bewegt sich zwischen zwei sehr etablierten Feldern, nämlich einmal der Demokratiepädagogik, die es schon sehr lange gibt und die sich an alle Jugendlichen richtet, auch in einem präventiven Sinne, auf der einen Seite, und auf der anderen Seite der Ausstiegsberatung. Auch das ist ein relativ etabliertes Feld, das sich an Leute richtet, die Teil der rechtsextremen Szene sind und aussteigen möchten. Und Distanzierungsarbeit arbeitet genau in der Lücke dazwischen. Also was ist mit Jugendlichen, die schon eine ablehnende Haltung gegen Demokratie haben, die andere aktiv mobben, diskriminieren, abwerten, vielleicht schon mit positiven NS-Bezügen experimentieren in ihren Aussagen, aber nicht Teil der Szene sind. Ja? Und da setzt Distanzierungsarbeit an. Und das heißt, die ist also anlassbezogen, es ist also schon was passiert oder es gibt einen Grund, warum man mit dem Jugendlichen arbeiten möchte.
Warum ist es besonders wichtig für Kinder und Jugendliche, sich vom Rechtsextremismus zu distanzieren?
Also so polarisierende Meinungen, die in der Gesellschaft präsent sind, die spiegeln sich natürlich auch bei Jugendlichen wieder. Und gerade Jugendliche, die so auf einer Suche nach ihrer Identität sind, die vielleicht Bedürfnisse haben, die auch total legitim sind und die sie versuchen zu decken, also zum Beispiel das sozusagen Bedürfnis einfach nach einem Ort der Geborgenheit, der Zugehörigkeit, der Anerkennung. Solche Sachen können durch das Versprechen von Kameradschaftlichkeit von Szene natürlich angesprochen werden. Und wenn Jugendliche mit extrem rechten oder rechtspopulistischen Einstellungen in Kontakt kommen, vielleicht auch mit Szene in Kontakt kommen, dann können natürlich rechtsextreme Karrieren entstehen, mit allen negativen Folgen für sie selbst und natürlich auch für die potenziellen Opfer. Und das versuchen wir zu verhüten und zu verhindern.
Du hast jetzt viel gesagt zum Thema Sympathisieren mit rechten Gedankengut. Wie kann man denn erkennen, dass ein Kind oder ein Jugendlicher mit rechten Gedankengut in Berührung kommt oder damit sympathisiert? Und kannst du vielleicht auch ein Beispiel nennen?
Ja, genau. Also wir arbeiten oder teilen unsere Klientel so in zwei Gruppen. Das eine sind Jugendliche, bei denen wir davon reden, dass sie rechtsextrem einschießgefährdet sind. Da sprechen wir dann von, wenn Jugendliche Risikofaktoren zeigen. Also das sind vor allem verschiedene Problemlagen im Alltag, wenn sie dauerhaft unzufrieden sind, wenn es Schwierigkeiten in der Familie gibt, in der Schule, wenn die Freizeitgestaltung nicht sinnvoll ist, wenn sie sich hingezogen fühlen zu Gruppen, die eher versuchen, Macht über andere auszuüben, also so Mobbinggruppen oder so. Und wenn sie auch Schwierigkeiten haben, Konflikte friedlich zu lösen, ja, also ein Wut- und Aggressionsproblem haben, dann hat das an sich noch überhaupt gar keine politische Dimension. Aber die Frage ist ja, ein 12-, 13-, 14-Jähriger, der diese Probleme und Schwierigkeiten zeigt, von welchen Gruppen fühlt er sich in den nächsten Jahren seiner Sozialisation angesprochen? Und die andere Gruppe, mit der wir arbeiten, sind eben Jugendliche, die wir als rechtsextrem orientiert beschreiben. Und damit wollen wir verdeutlichen, dass bei den Leuten selber schon sozusagen eine Zuneigung dahingehend ist, ich suche schon Kontakt zu Gruppen oder zumindest versuche mich zu informieren über die Einstellung, die eine rechtspopulistische Gruppe oder eine extrem rechte Gruppe vertritt und kenne so die Codes und die Aussagen und drop die mal und guck, wie das Umfeld so reagiert und begehe vielleicht auch schon erste Straftaten. Und weil die Frage nach einem konkreten Beispiel war, also ich habe zum Beispiel mit einem Jugendlichen gearbeitet, der war auf einer Schule, hat Anschluss gefunden an eine Mobbinggruppe, hat andere eben aktiv und aggressiv abgewertet, hat erste Straftaten begonnen, die auch mit Politik noch gar nichts zu tun haben und ist dann angesprochen worden eben als so eine Person, die so auf dem Schulhof aufgetreten ist, von anderen, die gesagt haben, na, komm doch mal mit, wir feiern am Wochenende ein bisschen, wir geben dir auch ein Bierchen aus und ist so gelockt worden und hat dann gesagt, naja, und die machen das eigentlich, als er selber dann darüber reflektiert hat, eigentlich ganz geschickt, ne, irgendwie, das ist erstmal ganz unpolitisch und dann läuft da irgendwie zwischen verschiedenen anderen musikalischen Sachen auch mal ein bisschen Rechtsrock und so und da gibt es einige, die sagen, oh, wo bin ich hier denn gelandet und gleich wieder abhauen und einige, die denken, oh, naja, kann man sich ja erstmal anhören, so, ne, kann man ja erstmal kennenlernen, die Leute und so versuchen Leute sozusagen Jugendliche für rechtsextreme Kontexte sozusagen einzubinden, ohne dass das sozusagen vorgeblich total die politische Agitation wäre oder so, ne? Und es funktioniert aber auch teilweise auch weniger subtil. Ich habe mal mit anderen Klienten gearbeitet oder habe den kennengelernt. Der hat zum Beispiel gesagt, naja, ich habe einfach mal auf der Straße bei einer Prügelei total schlimm auf die Fresse gekriegt irgendwie und habe gedacht, das soll mir nicht nochmal passieren, hat angefangen oder wollte dann Kampfsporttraining machen. Ja, und in Corona-Zeiten irgendwie war das Angebot natürlich ziemlich am Boden, was das angeht, von der Sinnhaftigkeit dieser Reaktion mal ganz abgesehen. Und dann hat er sich eben eine rechtsextreme Kampfsportgruppe gesucht, weil die sich auch in Corona-Zeiten noch getroffen haben und das Angebot aufrechtserhalten haben. Ne? Und genau so finden Leute auch aus erstmal ganz unideologischen Gründen Kontakt zur rechtsextremen Szene.
Wie kommen Kinder und Jugendliche dann zum Distanztraining?
Das eine ist, dass wir die Leute, die für uns Multiplikatoren sind, also alle, die mit Jugendlichen zusammenarbeiten, insbesondere natürlich die Fachkräfte, informieren, dass es unser Angebot gibt und was unsere Zielgruppe ist. Und das andere ist, wenn dann jemand sagt, ah, so einen Jugendlichen habe ich, oder nach einer Weile sich meldet und sagt, ich habe da jetzt eine herausfordernde Situation mit jemandem erlebt und ich glaube, das wäre eure Zielgruppe, dann machen wir erstmal telefonische Erstberatung. Die kann auf Wunsch auch anonym sein, um entweder an andere Träger oder Projekte zu verweisen oder eben um zu sagen, genau nach den Leuten suchen wir. Und dann besprechen wir eben, ob es vorstellbar ist, den Jugendlichen direkt für ein Training anzusprechen oder ob eine Fortbildung oder auch ein Coaching für die jeweiligen Kolleginnen, die mit den Jugendlichen selbst arbeiten, eben das Angemessene wäre.
Wie fangt ihr denn dann mit dem Training an und wie sensibilisiert ihr die Kinder und Jugendlichen dafür?
Also wenn wir mit dem Training anfangen, dann habe ich mir das so zu eigen gemacht, dass ich, wenn die Übergabe stattgefunden hat vom Bezugssystem und die sozusagen gesagt haben, warum sie das Training jetzt ja angebahnt haben und so sozusagen nochmal den Konflikt benannt haben oder das Auseinandersetzungsthema, dass ich dann ganz allgemein das Training vorstelle, also sage, dass wir ein Sozialtraining eben machen oder ein Antiaggressionstraining und dass es da viel darum geht, was die Jugendlichen selber für Themen setzen. Und dass mich jetzt aber, bevor wir das irgendwie ausbreiten, erstmal interessieren würde, was denn die Perspektive des Jugendlichen ist, ja, damit die sich sozusagen erstmal gesehen fühlen und mich interessiert dann sozusagen nicht nur, was da Stress und Ärger ist, sondern auch allgemein sozusagen, ne, was machst du eigentlich, wer bist du eigentlich, wie gestaltest du deine Freizeit, was sind deine Hobbys, sind deine Interessen, gibt es da vielleicht sogar eine Gemeinsamkeit, die wir haben, erstmal eine Beziehung aufzubauen und dann zu thematisieren, okay, aber hier gibt es irgendwie auch immer auch Stress und Ärger, den du hast irgendwie und wie stellt sich das eigentlich deiner Meinung nach dar? Genau, und dann folgt es im Großen und Ganzen dem Prinzip positives Verstärken, negatives Hinterfragen und wir versuchen das eigentlich immer nah bei der Lebenswelt der Jugendlichen zu machen. Also nicht so ganz weltpolitische Diskussionen zu führen, sondern eher konkret darauf runterzubrechen, warum ist das eigentlich für dich wichtig, was sind eigentlich deine Erfahrungen, woher weißt du das, stimmt das eigentlich? Genau, das ist eine sehr, sehr fragende Technik dann vor allem.
Ihr bietet ja auch Workshops an. Was wird in den Workshops gemacht und wozu sind sie eigentlich sinnvoll?
Genau, ich fange mal mit der letzten Frage zuerst an. Also sinnvoll sind die Workshops dafür, dass wir selber auch in Institutionen wie zum Beispiel Schulen oder Jugendclubs reingehen können, um in der Arbeit mit den Jugendlichen selber auch nochmal zu schauen, finden wir hier Leute, die unserer Zielgruppe entsprechen, von denen wir sagen würden, mit denen würden wir uns gern weiter treffen und weiter zusammenarbeiten und ja auch gleich eine erste Beziehung zu denen geknüpft zu haben. Wir machen also Workshops jetzt nicht in einer sehr großen Schlagzahl irgendwie, sondern relativ wenige und das auch immer zielgerichtet auf den Ort oder an Orten, wo wir sagen würden, da ist doch eigentlich schon ein Problem vorhanden, weil die Institution selber sich meldet und sagt irgendwie, wir haben hier Schwierigkeiten und Probleme oder es brodelt irgendwie und wir können es nicht so ganz einschätzen. Oder weil wir sagen, in der Region ist so eine Belastung durch die rechtsextreme Szene und deren Angebote, das muss sich doch auf die Jugendlichen niederschlagen und wir wollen sozusagen ein Gefühl dafür bekommen, wie das eigentlich bei den Jugendlichen präsent ist. Und was wir in den Workshops machen, ist, dass wir einen Teil politischer Bildungsarbeit haben und einen Teil jugendkultureller Arbeit, wo wir eigentlich das Kennenlernen und das Kennenlernen der Lebenswelt und der Geschichte der Jugendlichen nutzen, um schon politische Themen zu eröffnen. Also zum Beispiel eigene Fluchtgeschichten bei den Großeltern funktioniert sehr gut. Genau, und die jugendkulturelle Skillvermittlung dann im Anschluss auch machen, um eben eine sinnvolle Freizeitgestaltung sozusagen bei den Jugendlichen anzustoßen im Nachhinein.
Du hattest schon was zu Eltern und Lehrern gesagt. Warum ist es wichtig, diese zu sensibilisieren und wie funktioniert das?
Also es ist deswegen wichtig, die zu sensibilisieren, weil das diejenigen sind unter anderem, die uns informieren, dass es einen Jugendlichen gibt, mit dem wir arbeiten könnten. Und die finden wir außer über unsere Workshop-Angebote, die wir an Schulen machen, auch sonst nicht selber. Ja? Also wir haben jetzt irgendwie kein eigenes Projekt der aufsuchenden Straßensozialarbeit und betreiben auch keinen eigenen Jugendclub. Das heißt, wir brauchen die Multiplikatoren in ihrer Sensibilisierung, damit sie uns informieren und mit den Jugendlichen zusammenbringen. Und das machen wir, indem wir einfach natürlich Informationsveranstaltungen durchführen, aber auch indem wir ihnen ganz konkrete Fragen mit auf den Weg geben, die sie sozusagen sich selber über ihre Klientel stellen können. Ne? Also das ist natürlich bei der politischen Dimension vielleicht noch klarer. Ne? Also gibt es irgendwie Jugendliche, mit denen du arbeitest, die sich wiederholend abwerten und menschenverachtend und diskriminierend äußern, ja, die ein Reibungsbedürfnis haben. die auffallen durch Klamottenmarken, durch Symbole oder durch Musik, die irgendwie rechtsextrem konnotiert ist. Oder das Klassische, ne, die auch gute Seiten am Nationalsozialismus sehen wollen oder so. Und es geht auch die soziale Dimension einfach, um auch die Jugendlichen zu erkennen, die vielleicht sozusagen nur nicht orientiert sind selber, aber bei denen eine Einstiegsgefährdung vorliegt. Also zu schauen, haben die Schwierigkeiten, Konflikte friedlich zu lösen? Sind die viel in körperliche Auseinandersetzungen verwickelt? Genau, also auch solche Fragen zu stellen, um sozusagen den Blick zu sensibilisieren. Habe ich eigentlich einen Jugendlichen, bei dem ich mich frage, was macht der eigentlich in 2-3 Jahren? Ja, wo wird er sich hinentwickeln?
Was kann ich dann selbst tun, wenn ich fremdenfeindliche oder rechtsextreme Ansätze bei einem Kind oder bei einem Jugendlichen bemerke?
Also erstmal würde ich auf unser eigenes Angebot hinweisen. Wir bieten also telefonische Beratung an, Erstberatung, die ist kostenlos, die kann auch auf Wunsch anonym erfolgen. Ansonsten für oder insbesondere für Fachkräfte, die mit Jugendlichen arbeiten, bieten wir also auch Fortbildungen an und Coachings. Und tatsächlich würde ich sagen, was aber jeder Mensch machen kann, sozusagen auch ganz ohne irgendeinen Fortbildungskontext, ist, sich zu überlegen, wie kann ich eigentlich selber Haltung zeigen, wenn mir was auffällt. Im ersten Schritt oder das Mindeste ist einfach immer mal klar zu sagen, ich bin nicht dieser Meinung, ich finde das nicht richtig, ich glaube nicht, dass das stimmt. Ja, weil das signalisiert die Person, die sich da entsprechend äußert, schon mal, okay, es sind hier nicht alle meiner Meinung, das ist also was irgendwie was umstritten ist und gibt schon mal so einen gewissen Dämpfer und zeigt eine Grenze auf. Es gibt noch eine ganze Reihe andere Gesprächstechniken, die wir auch in Fortbildungen vermitteln. Aber das ist, glaube ich, das, was jeder sich so innerlich vornehmen kann. Wenn mir das nächste Mal begegnet, werde ich nicht still bleiben, sondern einfach einmal sagen, dass ich das nicht richtig finde. So.
Ja, vielen Dank, Malte. Ich finde es sehr interessant, wie Distanzierungsarbeit genau funktioniert. Es ist wichtig, dass es solche Vereine gibt, die sich um Kinder und Jugendliche kümmern und ihnen helfen.
So, wir haben ja schon von Pascal gehört, wie ein Einstieg in rechtsextreme Strukturen ablaufen kann. Und vielleicht hätte der Einstieg seines Freundes verhindert werden können, wenn sein Umfeld früher auf die Vorkommnisse aufmerksam geworden wäre und auch eingegriffen hätte. Seine Geschichte hat nochmal gezeigt, wie aktuell das Thema eigentlich ist und dass es ein fester Bestandteil im Leben von vielen Jugendlichen ist. Auch jetzt gerade beginnen viele Kinder und Jugendliche mit rechtsextremen Strukturen zu sympathisieren. Wir haben darüber gesprochen, dass Pascals Geschichte kein Einzelfall ist und welche Faktoren hinter dem Einstieg in die Szene stehen. Insbesondere haben wir darüber gesprochen, dass es sich um falsche Klicken und Gruppenbildung in der Schule handelt, aber auch Teilnahme in rechtsorganisierten Sportvereinen, die eigene Familie oder auch das rechte Milieu im Internet sind Auslöser für den Einstieg.
Okay, das waren jetzt echt viele Informationen, aber nochmal zusammengefasst. Was können wir selbst tun, wenn wir mitbekommen, dass Kinder und Jugendliche in rechtsextreme Szenen abrutschen?
Wie Malte das bereits schon angesprochen hat, ist ein erster guter Schritt immer, auf rassistische Aussagen zu reagieren und diese nicht einfach zu ignorieren. Man sollte dem Jugendlichen das Gefühl vermitteln, dass die Aussage, die er gerade getroffen hat, nicht korrekt ist und dass man selbst eine andere Meinung vertritt. Das Ganze aber am besten ohne sie oder ihn anzugreifen.
Ja, zum Beispiel gibt es da eine Methode, das heißt Argumentationstraining gegen Stammtischparolen. Und da geht es darum, erstmal einen Konsens zu finden, was sind Stammtischparolen überhaupt und das dann in einem Rollenspiel durchzuspielen, um dann die Argumentationskompetenz zu stärken. Mehr Infos dazu findet ihr im Buch von Klaus-Peter Hufer, der diesen Ansatz entwickelt hat.
Ein weiterer wichtiger Schritt zur Vorbeugung von Problemen ist außerdem, dass insbesondere die Eltern sich über das Umfeld ihrer Kinder informieren müssen. Beispielsweise dürfen sie ihr Kind nicht einfach in irgendeinen Sportverein schicken, ohne die Hintergründe dessen vorher mal überprüft zu haben. Meistens zeigen sich auf den Webseiten der Sportvereine schon erste Anzeichen auf Rechtsextremismus, aber auch Schulen haben eine besondere Bedeutung bei der Bildung demokratischer Einstellung von Kindern und Jugendlichen. Es kann sich also auch an Lehrer oder andere Vertrauenspersonen gewandt werden. Diese können dann nämlich auch versuchen, mit dem Jugendlichen zu sprechen. Wenn es jetzt aber Fälle sind, die häufiger vorkommen, können entweder die Lehrer oder eben man selbst sich dann an Organisationen und Vereine wie Distanz e.V. wenden. Wenn ein Jugendlicher dann aber schon stark in Strukturen verankert ist, wäre es sinnvoller, sich an Aussteigerorganisationen zu wenden. Die sind dann der richtige Ansprechpartner. Das könnte zum Beispiel Exit Deutschland sein.
Es ist wichtig, dass etwas dagegen getan wird, dass Kinder und Jugendliche in rechtsextreme Szenen geraten. Insbesondere die Phase der Kindheit und Jugend ist bedeutend für die politische Willensbildung, wie wir jetzt in unserem Podcast gelernt haben. Um Rechtsextremismus nachhaltig zu bekämpfen, muss deshalb früh angefangen werden. Maßnahmen, die sich gegen eine Normalisierung und auch die Verfestigung rechtsextremer Tendenzen richten, sind in unserer Gesellschaft unverzichtbar.
Wenn ihr also etwas derartiges mitbekommt, traut euch einfach, eure Hilfe anzubieten oder diese irgendwie anders zu vermitteln. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören. Das war's für heute mit unserem Beitrag. Eure Letizia
und Pauline.
Thank you.